kommt man in den Besprechungen, im Dichter Thomas Kunz, dann kommt man an einem großen Autor nicht vorbei, das ist Feridun Sanoglu. Feridun Sanoglu und Thomas Kunz trafen sich in Rom in der Villa Massimo und Sanoglu erzählt in einem ganz großen Artikel, wie er, der Gedichte nicht mal so sehr mag, beginnt, sich festzulesen in den Werken von Thomas Kunz. Und schreibt er, ich schlug das Buch des Dichters auf und las von der ersten bis zur letzten Seite. Und genauso wie ich mich mit dem Punkt nicht zufrieden geben konnte, sah ich die letzte Seite auch nicht ein und fing von neuem an. Ich kann es so gut nachvollziehen, wenn ich Sätze lese wie, ich werde nie wieder mit Eichhörnchen und Schiffen unangemeldet vor deiner Haustüre stehen, nie mehr. Oder, wenn in der ersten Phase des Verliebtseins einer stirbt, steht Gott nicht mehr alleine da. Wie soll man da aufhören zu lesen? Der Dichter Kunst ist keiner für den kleinsten gemeinsamen Nenner. Er ist keiner, der mit einer kalkulierten Sprache arbeitet. Dafür ist sein Name Programm. Und jetzt freue ich mich sehr auf die Lesung mit dir, Thomas.
Dankeschön. Noch einmal vielen Dank für die wunderbare Einladung hierher. Ich freue mich sehr. Ich habe das immer aus der Ferne betrachtet, dieses Festival, und dachte, einmal dorthin, jetzt hat es geklappt. Wenn in der ersten Phase des Verliebens einer stirbt, steht Gott nicht mehr allein da. Du könntest endlich wieder unvorsichtiger mit deinem Briefkasten und deinem Telefon umgehen. Ich denke, ich muss damit aufhören, nur noch über Briefkästen und Telefone zu schreiben. Sonst glaube ich am Ende selber noch daran, dass lediglich die Sehnsucht an allem schuld sein soll. Schuld daran, für die tägliche Begabung des Aufstehens unerlässlich zu sein. Schuld daran, alle meine Bemühungen in deinen Gedanken schon für ein kleines Vermögen zu halten. Aber alle Hölzer, Zettelchen und Trockenblumen werden doch erst dann zu einem kleinen Vermögen, wenn dein Aufbewahrungsgewissen nicht mehr von der Summe meiner Bemühungen abhängig ist. Ich denke, ich muss damit aufhören, mich um dich zu bemühen, damit du dich endlich an mich erinnern kannst. Aber du wirst mich vergessen, wenn ich mich nicht mehr weiter um dich bemühe. Ich sehe gerade deine Schultern und Hände vor mir und ob sie für die theoretische Beteiligung an einem Wiedersehen auch wie geschaffen wären. Ich bin mir schon lange darüber im Klaren, wie gefährlich Sehnsucht sein kann. Sie ist die übertriebenste, aber auch die unaufdringlichste Strategie der Enthaltsamkeit. Wenn ich so in meinem Leben die Frauen durchgehe, die mir Kassetten überspielt haben, bleiben wirklich nur wenige übrig, von denen ich es im Nachhinein noch einmal fordern würde. Aber du gehörst ganz ohne Zweifel zu denen, von denen ich das fordern muss. Hoffentlich hast du das noch nicht vergessen. Selbst wenn sie dann zu deinem Peiniger wird, die Musik, zu meinem Peiniger. Denn irgendeine seelische Konfrontation mit Schmerz und Beliebigkeit hört nie auf. In der Musik, in jeder Musik, in dem Vermächtnis von Regalen und Handschuhfächern, Musik in der Genauigkeit zurückgelassener Lebensalter, Musik in der Mutlosigkeit zu schöner Frauenschädel, in einem Schimmer abgetrotzten Glücks. Augen und vergangene Musik, dagegen ist wohl alles machtlos. Wenn in der ersten Phase des Verliebens einer stirbt, steht Gott nicht mehr allein da. Charakterrauschen, kleiner Wind. Dabei haben wir doch heute noch getauscht. Du hast mir Whisky und kubanische Zigarren für mein altes Radio gegeben. Wenn das nicht heißt, dass ich für immer hier bleiben will, weiß ich auch nicht. Hilde ist bestimmt gar nicht nach Bonn gefahren, nach Koblenz, Andernach, nach Kiel. Sie muss hier geblieben sein. Ich spüre mit dem Finger ihre Piercingreste in der Luft. Wir heirateten zweimal im Schlaf von allen Seiten. Zum Glück vergaß sie, ihre Jacke mitzunehmen. Ich habe mir vorgenommen, kleiner zu werden. Mit kleineren Kartoffeln, kleinerem Obst, Steakmedaillons und winzigen Getränken. Ich habe meine Arme mit Wäscheleinen enger geschnürt. Ich schlafe nur noch mit hochgezogenen Knien. Ich lese nur noch die Buchzeilen genau in der Mitte. Ich stelle mich tagsüber gekrümmt vor meinen geöffneten Kühlschrank, probiere mit den Händen phasenweise drin zu wohnen, lege Weinverpackungen und Melonentrümmer auf die Arme, Arme mit nichts dahinter. Ich hebe ständig Schnecken vom Boden auf, Grashalme, Filterpapier und die Kinder von Ameisen. Ich gehe in die Hocke und bleibe so. Ich binde mich an einem Baum fest und versuche jetzt von ganz allein zu bluten. Ich schlenkere mit den Armen, warte auf Wölfe und Haie, die auch mal für umsonst schwimmen. Bin ich schon kleiner geworden, Hilde? Ich winke ja gar nicht. Ich warte, ich esse, ich teile mir mit den Wespen den kleinsten, jemals von einem Ast gefallenen, aufgesprungenen Apfel. Ich bin schon kleiner geworden, du musst hier geblieben sein. Du brauchst dich niemals mehr für mich zu schämen. Ich werde nicht mehr vor den Schulen stehen. Zu wenig Bildung für ein Wiedersehen. Nur Neigungen von Brot bis Radio Bremen. Ich habe dich anscheinend nie beschissen. Genug behandelt, dass es für uns langte. Mir war nicht klar, woran ich mehr erkrankte. Am Tod oder am Handy unterm Kissen. An deinen freien Tagen bist du wer? Mit Facebook, Web.de und wer kennt wen? Doch sag mir rechtzeitig, um wen du wirbst. Rod Stewart ist schon viel zu lange her. Erspare mir, euch einkaufen zu sehen und melde dich erst wieder, wenn du stirbst. Man weiß nie, wie alles kommt, aber auf diese Insel würde ich immer wieder gehen. Und sei es nur noch für ein halbes Jahr. Safshani, viel zu niedrige Felsen, zu wenig Möglichkeiten, richtig sinnlos zu versacken. Nur Hitze, Schleim in der Gelassenheit von Flussruinen. Die Brandung ist das eine. Das Saufen ist das eine, die Musik ist das eine, die Frauen sind das eine, die Kinder sind das eine, die Gedichte sind das eine, die schönen, vertrockneten Gedichte, die mutwillig schönen, die niemand mehr will, aber ich will sie. Und ich werde sie euch zurückbringen. Aber nicht nachts und schon gar nicht im Sommer, bei einem Himmel mit entblößten, streng herunterhängenden Universitäten. Denn Geruch und Müdigkeit sind immer das Gleiche. Die schönen vertrockneten Gedichte sind noch lange nicht am Ende. Auch wenn sich all die anderen jungen, nachstoßenden Gedichte schon wie glatte, ausgereifte Seminare gebärden. So starr, ideenlos und ohne Leidenschaft. Aber ich werde sie euch zurückbringen. Ich will sie euch wieder zurückbringen. Die mutwillige Schönheit der Gedichte und den naiven Reichtum an Bezeichnungstrost und Wut. Aber nicht nachts und schon gar nicht im Sommer. Das Saufen ist das eine, die Musik ist das eine, die Kinder sind das eine, die Frauen sind das eine, die Gedichte sind das eine. Alles ist immer nur das eine. Unsere Hündin, sie wird alt, ich weine. Ihr Herz wird größer und bedrängt Organe. Eine Geschwulst und ihre momentane Geduld und Müdigkeit sind doch noch keine genauen Zeichen dafür, dass sie leidet. Betäubung, ihr Geschrei von Möwen, Fäden, ein Tisch, der weggefahren wird, prägt jeden. Ich weiß, warum sie dieses Eckhaus meidet. Genau wie ich hat sie noch kein Verlangen, danach zu spüren, was aus uns dann wird. Wenn sie uns nicht mehr riecht, bleibt alles still. Die Wälder haben wieder angefangen. Du weißt, warum ihr Herz wächst, sich nicht irrt, weil es im Ganzen zu uns rüber will. Ich gehe immer am Stock, wenn du mir von den Seehunden da draußen erzählst, im Nationalpark auf der Lorenzenplatte. Was die Piloten von oben wohl denken, Schneckenbonbons, Lakritzen bei Hitze, handgeschöpfte Feuersteine ohne Blessuren. Man merkt, dass ich schon lange nichts mehr geschrieben habe. Aufzählungen haben immer mit der Müdigkeit zu tun, auf eine musikalische Art den Kern zu verfehlen. Aber ich will das alles gar nicht mehr wissen, verstehst du? Die Seehunde paaren sich im August bis September. Nach der Befruchtung kommt es zu einer Keimruhe, die bis Dezember dauert. Im Juni bis Juli kommen die Jungen bei Ebbe zur Welt. Bei der nächsten Flut müssen sie schon mit den Eltern mitschwimmen können. Nein, natürlich wusste ich nicht, konnte ich gar nicht wissen, dass die Mutter immer nur ein Junges aufziehen kann und das andere verstoßen muss, das dann von der Flut fortgespült wird, treibt und schwimmt und glotzt und heult, bis es nicht mehr kann und verhungert. Aber ich will das alles gar nicht mehr wissen. Ab jetzt werde ich immer in die Luft hauen, was ich mich nicht mehr traue, dir zu sagen. Mein einer Arm tut schon weh. Der dritte Buchstabe eben sollte ein T sein. Denkst du auch noch so häufig an die Hafentickets in Portland, rüber nach Bath, Popham Beach? Deine Unterschrift auf der Kartenreservierung sah aus wie eine auf dem Rücken liegende Sandbank mit ausgespülten Stellen, weil so mit Sicherheit Wasser dran war, Patitsch. Du viel zu junges, abweisendes, unvorsichtiges Geschöpf. Was die Piloten wohl gerade denken, hörst du die Heuler im Nationalpark? Ich würde dir ja gern den Kopf zuhalten, aber ich bin in sowas nicht gut. Ich gehe immer gleich am Stock, wenn du mir von deinen Seehunden dort draußen erzählst, den zugewanderten Tieren aus den dänischen Kolonien, ihrem Leben zwischen Staunen und Gott, einem Leben zwischen Glotzen, Tod und Staupe, Staunen und Staupe, aufgedunsene Körper im naiven Zustand, everybody. Wenn meine Generation ihre Sicherheit und ihren Besitz vernachlässigen und nur noch ihre Musik bei sich behalten würde, wäre sie auf Anhieb eine politische Klasse. Everybody here wants you. Hörst du die Heuler, Partitsch? Wie unverbraucht, gierig sie singen bis kurz vor dem Abtreten? Wie hohl es wohl sein muss, diese Scholle zu verlassen, anhand von Weißweid und Seehunden, anhand von Sattelrobben aus den arktischen Gewässern und richtigen Seehunden. Hörst du sie nicht? Hörst du vielleicht mit mir mit, wie die Fischer, die Heuler am Ende sogar finden und frieren? Möchtest du jetzt nicht auch ein Besteck haben, Partitsch, für die Uferbefestigungen, ein Impfblech, eine Stromkabelrolle? Soll ich dir ein Schlagzeug kaufen? Ich gehe nur noch am Stock. Ich wünschte, ich könnte wenigstens deine Spaziergänge korrigieren, mehr noch zur Straße hin, vom Strand weg, über den Bäumen lang, den Bahnstämmen, den Bäumen, bis hin zu der Mauer mit den Spinnen und Aprikosen. Die Spinnen, die Aprikosen, wie du dich in so feingliedriger Luft überhaupt verirren konntest. Ich habe doch alles für dich getan, was für dich in meinen Augen für dich möglich war. Das betrunkene, einseitige Balancieren auf allen Straßen und Stränden, vornüber an den Stränden, immer weg von mir. deine unersetzbaren Fetzen, wenn das Licht jetzt mitspielt, und das Licht spielt jetzt mit. Träumen die Piloten gerade von Partitsch und frischen Schwänen und die Schwäne zur gleichen Zeit von der beleidigenden Schilfdichte im Sommerhals eines Flugzeuges. Mehr verlange ich doch gar nicht, verstehst du? Aber wer einen Schwan, der träumt, unterschätzt, kann auch niemals zuständig gewesen sein für die sich hinziehende Bordnatur zweier liebender Piloten. Sie können am Tag bis zu 150 Kilometer weit schwimmen. Die Seehunde paaren sich im August bis September. Nach der Befruchtung kommt es zu einer Keimruhe, die bis Dezember dauert. Bath. Der dritte Buchstabe eben sollte ein T sein, Partitsch. Möchtest du ein Besteck haben, ein Stromkabel für die Uferbefestigung? Was die Piloten wohl ohne dich denken? Soll ich dir nicht doch ein Schlagzeug kaufen? Ab jetzt werde ich nie mehr ohne Stock gehen. Ab jetzt schlage ich nur noch in die Luft, wenn du mir nicht auf der Stelle weiter mit deinen Seehunden dort draußen kommst. Korsika, 25. Juli. Der Hund und das Kind, der Weinhändler, die rote Wäscheleine, die Briefköpfe am Küchenfenster, von mir aus bis ins Wasser. Finalmente. Der Tod geht immer leer aus auf den Inseln. Ich sehe schon die Ziegen und die Schränke schwimmen. Sei bitte nicht mehr traurig, dass ich keinen Abschluss habe. Aber ich muss noch mal ins Dorf runter, damit mir endlich etwas zu den Sommermonaten einfällt. Früher hätte ich an dieser Stelle noch Wintermonate geschrieben. Ich wusste gar nicht mehr, wie schön die Welt sein kann, nur weil wir unvernünftig waren. Ich lebe mit einer Spinne zusammen. Sie am Toilettenfenster, ich am Toilettenfenster, aber an einem viel kleineren als sie, und das alles noch nicht mal zur Straße hin. Hoffentlich fehlt sie mir nicht eines Tages. Es gibt nicht viele, die so sind wie sie, so beständig, tapfer und dick. Unser Spiel besteht immer darin, mein Spiel besteht darin, sie anzupusten, bis sie an ihrem Faden gegen das Glas schwingt und lacht. Unangestrengter kann man wirklich nicht verblöden. Ich sehe doch, wie sie lacht. Ich sehe doch, wie beschwingt sie zittert und lacht. Und das alles noch nicht mal zur Straße hin. Ein Schiff, zwei Pferde und ein Genickband mit Früchten. Schreibe es bitte mit auf meinen Deckel in die Mitte, auch wenn die Mitte schon voll ist. Mehr trinke ich dann wirklich nicht, versprochen, Paar. Die Farbe eines der Schiffsmasten splittert durch meinen Scheitel. Eine gleichgültige Kopfhaut sieht, weiß Gott, anders aus. Die Mähnen der Pferde haben sich in meinen Schultern verfangen, die Arme hoch, und diese Pferde wären fort. Ihre Haare an den Adern der Handrückenlinien vorbei und unter der steifen Ausschöpfung eines jeglichen Muskelsüdens schon längst in Richtung Montana. Wir müssen auch mal nach Montana, aber das sagen wir ja immer, das ist doch Montana, wo kein Pferd auf der Leinwand im Abspann mehr richtig zu halten ist. Der Staub auf dem Wasser, das sind die Berge, wenn das Wasser von unten versucht, einen Wildwechsel zurückzuhalten. Wozu ich diesen ganzen Schwachsinn in deinen Augen brauche? Zum Trinken und Leben, Partitsch. Das Genickband mit Früchten vor mir in der Ebene. Wenn ich mir nicht mehr zutraue, was ich mir ausmale und was mir im Kopf noch alles zustoßen kann, an Glücksgewebe und an der Geräuschmusik unterbliebener Ideen, unterliegen meine Sätze nie mehr hormonellen Veränderungen und können aufgeben, müssen aufgeben, es weiter mit mir auszuhalten. Aber sie bleiben noch, kapseln sich nicht von mir ab. Die Mähne der Pferde haben sich in meinen Schultern verfangen. Ziehe ich meine Jacke jetzt aus beim Trinken, komme ich noch dichter an mein Glas ran. Redford hat gesagt, das Alter eines Pferdes könnte man daran erkennen, wie häufig es in der Ebene und wie selten es vor den Bergen zu den Stallungen zurückblickt. Aber was Redford sagt, ist mir eigentlich egal. Ich muss wirklich müde sein in Montana. Ich schreibe dir eine Kurznachricht. Du bist wohl gerade unterwegs und dein Telefon liegt auf einmal nur 3 Meter von mir entfernt auf der Terrasse die ganze Zeit. Wie soll ich da zur Besinnung kommen? Die Treue meiner Sprache erkennst du daran, wie oft sie schon in ihrem Leben ohne Deutschland zurechtkam, aber nie ohne dich, Partitsch. Mein Schiff legt gleich ab. Wo bleibst du denn? Dein Nacken allein reicht mir nicht mehr. Mit strengem Haar im Genick, vor den Häusern verlässt du die Ebene. Den Pferden geht es prächtig in der Mitte von Montana, auch wenn die Mitte schon voll ist. Schnee fällt auf Melody Johnson. Kein ganz einfacher Schnee, denn sie ist auch kein einfaches Mädchen. Hier draußen vor der Turnhalle der Spielvereinigung Südwest. Ihr Vater war als Elitesoldat in den 80er Jahren in Deutschland stationiert und soll viele Frauen gehabt haben. Wenn es hart auf hart käme, würde ich zuerst ihre Mütze und dann ihre Haare trinken, um sicherzugehen, dass ich gar nicht erst bis zu ihren Haaren kommen würde. Mein Gott, irre, aschblonde, gelockte, an den Schnee gelehnte, aus dem Zusammenhang gerissene arschblonde Haare. Ich weiß, sie ist viel zu jung für mich, so alt wie meine Tochter, das geht überhaupt nicht. Aber ich habe wirklich keine Ahnung, wie ich mich ihr entziehen kann. Dauer auf Dauer entziehen, Mittwoch für Mittwoch entziehen. Sie ist eine typische Umkehrspielerin, verfügt über eine ausgewogene Rückhand, Spin, Slice, einfach alles. Sie schläfert ihre Gegner mit ewig langen Schupfballpassagen ein, mir kommt es jedenfalls ewig vor, um dann auf einmal am Tisch zu explodieren. Ich bin nicht gerade glücklich, dass ich nur im Training auf sie treffe. In Pennsylvania wäre sie bestimmt längst nicht so gut und ausdauernd. Ich weiß, dass sie in einer Bundeswehrkaserne als Arzthelferin arbeitet. Ich weiß, dass sie viel zu jung für mich ist. Und außerdem spielt sie 2 Klassen über mir. Aber wenigstens im gleichen hellblauen Trikot wie ich. Bet and win. Bet and win. Für einen Augenblick fällt Schnee auf Melody Johnson. Kein ganz einfacher Schnee. Denn sie ist auch kein einfaches Mädchen. Ich kann sie von meinem Auto aus sehen, von vorn, von der Seite, von hinten, wie sie zu ihrem Punktspiel geht, 2 Klassen über mir. Nur gut, dass sie keine Schwimmerin ist. Bet and win, bet and win. Aber egal, in welcher Halle sie trainieren würde, im Wasser, auf dem Boden, in der Luft, kein Schneemelodie hätte jemals in Deutschland gezögert, dich mit offenen Haaren für die letzten Schritte in Straßenschuhen aus einem Zusammenhang zu reißen. Einem Zusammenhang aus November, Pennsylvania und ganz einfachem Schnee. Ich bin mit meiner Ameise gegen Ezra Pound angetreten. Laut Jury lagen wir bis zuletzt vorn, aber Pound kam nochmal zurück, auch mit einer Ameise. Allein hätte er es nämlich nicht gegen uns geschafft. Wir spielten zu viert Palästina, Westbank, gehakte Sandwege, Bewegungsmelder. Wir mussten uns vorher nackt ausziehen, in die Hocke gehen und husten. Die Ameisen auch. Wir bewarfen uns mit Ziegelsteinen und Würfelzucker, immer einen Ziegelstein und ein Stück Würfelzucker im Wechsel. Ich verwickelte die Jury während des Werfens in ein Gespräch über die Eitelkeit des Dechiffrierens. In der Kulturgeschichte der unmittelbaren ländlichen Gewissheit bedeutete eine einfache Arbeiterin schließlich noch immer viel weniger als eine lateinische Zeile von Augustinus. Meine Ameise hielt inne und staunte. Dass meine Ameise staunte, erkannte man daran, dass sie Anfang Mai fast einen Ziegelstein anstelle eines Stück Würfelzuckers an den Kopf bekam, nur weil Pound im Stillen für sich die Reihenfolge der zu werfenden Gegenstände geändert hatte und die Arbeiterin mir zuliebe nicht diese eine wenigstens für sie relevante Ausweichbewegung mehr machte. Westbank, verunstaltete Sandwege, Elektronik, Beton. Aber wir konnten doch nicht gleichzeitig fliegen und werfen. Venedig, die Dolomiten, Castelfontana, die asphaltierten Petroleumwege, 759 statt 373 Kilometer. Laut Jury, die eigens für diesen Wettkampf aus Ulpana und Migron angereist war, lagen wir bis zuletzt vorn. Aber Pound kam ein letztes Mal zurück. Mombasa Island, 2. Juli. Meine liebste Jasmuni, arbeite hier seit gestern als Entwicklungshelfer, brauche Ablenkung, bevor ich endlich wieder was mit einer Frau anfange. Zu viel Freundschaft zuletzt immer und zu wenig Liebe. Es ist immer das Gleiche. Bemühe ich mich um eine, geht sie am Rand von Sachsen Schlittschuh laufen. Beachte ich sie kaum, sind wir ein Paar. Ich fahre Medikamente und Tee nach Tansania und ins Landesinnere. Da mein Zimmer direkt am Tiefseehafen von Kilindini Harbor liegt, kann ich keine Nacht schlafen. Ständig muss ich mit anhören, wie Datteln, Trockenfische und Truhen verladen werden. Dabei wollte ich doch nie nach Afrika, Rimbaud wollte dorthin, ich nie. Überall Müll und Gemüse, Tücher, Schlangen und Ratten, Ratten und Schlangen. Die garstige Trockenheit an den Wellen der Bleche. Die Barfrau im La Marina kommt aus Trondheim, auch nicht gerade um die Ecke. Ihre Augen, ihre Haare, ihre Schultern, theologische Vollkommenheitsbeweise zugunsten von Sehnsucht und Toblerone. Ihre Art, nie mehr Fleisch anzurühren, macht aus mir einen glücklichen Idioten. Ich weiß schon gar nicht mehr, warum ich dir das alles schreibe. Wenn du keinen Kontakt willst im La Marina, musst du dich aus allem raushalten und stundenlang Erdnüsse kauen. Könntest du den Ring vom kleinen Finger an der rechten Hand bitte einen Finger weiter vorn tragen? Davon wird dein Innenleben heller, deine Seele bindungsfähiger. Die letzte Nacht habe ich an einem Container gelehnt, weil ich dachte, er macht nicht mehr lange. Mit der Stirn und den Händen an der versprengten Etüde eines Containers, an den Rippen, an den Klippen eines sich nie mehr vom Festland loseisenden Containers. Das ist Afrika. Wie viele Haare man in den Jahren verliert, erkennt man am ehesten nach Umzügen. Garantien der Ausgekratztheit, die Flusen, die Wüste, der Staub. Dürres, regalloses, inwendiges Gras mit einem Hang zu gar keinem Gras. Im Herzen des Landes eine Frau, die Gott geschickt hat, auf einem Fahrrad mit Korb, einem Einkaufskorb, Halluzinationen, Erschütterungen, Stotterei, die Mängel einer vergeblichen Vertrautheit, ihre Hände nur mit einer Schachtel Erdbeeren bekleidet, nur ihre Hände, der Rest spielt keine Rolle mehr, das ist Afrika. Warum ich dir das alles schreibe, du bist vielleicht gut. Ich brauche Afrika, bevor ich endlich wieder was mit einer Frau anfange. Einer Frau, die mich selbst in der Öffentlichkeit monströser Basare und Bibliotheken in einer schwarzen Badestola in den Wahnsinn treibt, und das tust du. Du glaubst doch wohl nicht wirklich, dass ich hier bleibe, nach all den Jahren der Idiotie, der Leichtsinnigkeit, der Mitschuld und des Verstandes. So, eins noch. Meine liebste Gemahlin, hoffentlich wird es heute Morgen nicht zu hell draußen, denn ich will ohne Anstrengung an dich denken können. Mit welcher Leichtigkeit du mir vorgeschlagen hast, allein nach Skydenes Hafen zu reisen, in die Anstalt der Möwen, Kornfelder und Wale. Du weißt, dass ich für Sträucher und dicke, überschaubare Tiere etwas übrig habe, aber allein werde ich diese Dinge nicht so genießen können, wie es ihnen zusteht. Allein nach Skydenes Hafen, du bist wahnsinnig. Du brauchst viel länger als ich, um zu begreifen, dass wir uns lieben. Nach all den Sommerwechseln unter uns, nach all den Sinfonieresten und Kussfetzen, wenigstens in Briefen, meine Liebe. Weil wir immer viel zu vorsichtig waren, konnten wir uns bis zum Ende niemals gegenseitig überraschen. Unser Anfang war nur Spiel und unser Ende war die Müdigkeit des Spiels. Ich will nachts endlich wieder irgendwo hinfahren müssen, dahin, wo noch genügend Aufdringlichkeit auf mich wartet. Aufdringlichkeit muss Sehnsucht sein, die sich nicht länger beherrschen kann. Skydenes Hafen, Skydenes Hafen, die Möwen, die Kornfelder und Wale, du weißt, dass ich dieses Blau schon immer geliebt habe, dieses Blau, bei dem ich an Krankenhäuser denken muss, an die Flure, in denen Keime abgetötet werden sollen, dieses Blau mit seiner Vorliebe für die Verhaltensgestörtheit von Violett. Du brauchst wirklich viel länger als ich, um zu begreifen, dass ich dir mit meiner einseitigen Liebe nur einen Gefallen getan habe, mit welcher Leichtigkeit ich an dich denken kann. Es war doch deine Idee, hierher zu fahren, in diese präzisen Horizontanlagen mit ihren treibenden Wetterstürmen, wie überschaubar und nachlässig von dir, mich gerade dahin zu schicken, wo es mir an nichts fehlen kann. Du musst wirklich wahnsinnig sein mit meiner einseitigen Liebe zu dir. Du schreibst, du seist dicker geworden. Du weißt doch, dass ich dieses Blau schon immer geliebt habe. Lass die 5 Kilo dort, wo sie sind, denn wenn die fehlen, wirst auch du wieder weiter von mir entfernt sein. Gut, dass ich allein gefahren bin. Ich denke an dich, aber was wäre ich am Fenster ohne Wale? Vielen Dank.